Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wenn es um Jesus geht, wird es immer grundsätzlich. Das gilt auch für den Predigttext dieses Sonntags, Judika. Wir haben ihn eben gehört, vertont von Johann Sebastian Bach, musiziert von den Solisten der Domkantorei und dem Orchester. Ich werde ihn schon wegen seiner Länge jetzt nicht noch einmal vorlesen. Sie finden ihn abgedruckt in Ihrem Liturgieblatt, so Sie ihn denn mitverfolgen möchten, während Sie zuhören. Wenn es um Jesus geht, wird es schnell grundsätzlich. Das gilt auch und vor allem für das interreligiöse Gespräch. Das Gespräch zwischen den drei abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Für unsere jüdischen Geschwister ist Jesus wohl ein Rabbi in der Tradition des sich ausbildenden rabbinischen Judentums, vielleicht ein Wanderprediger, die es damals zuhauf gab, oder einer der vielen Messias-Prätendenten, aber eben nicht der Messias, eben nicht Gottes Sohn. Und für unsere muslimischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ist Jesus ganz sicher ein wichtiger Prophet, den sie schätzen und hochhalten, aber eben nicht Gottes Sohn. Wenn es um Jesus geht, werden die Unterschiede sichtbar. Und dann wird es schnell grundsätzlich. Die Unterschiede im Bereich dessen, was für uns Christinnen und Christen das zentrale Element, das wichtigste Bekenntnis unseres Glaubens ist, werden plötzlich trennend, wo doch so vieles verbindet, wie zum Beispiel die Geschichte, die wir von Abraham gehört haben auf seinem Weg nach Moria, die Bindung Isaaks, wie sie in der jüdischen Tradition genannt wird. Die haben alle drei abrahamitischen Religionen gemeinsam. Aber wenn es um Jesus geht, wird es auch für Christinnen und Christen grundsätzlich. Die christliche Theologie hat diese Grundsätzlichkeit der Person Jesu seit dem Apostel Paulus über zwei Jahrtausende hin vor allem als Stellvertretung beschrieben. Und ich vermute, dieser Begriff ist auch das, was euch im Kopf und im Herzen sitzt, wenn ihr heute hier Gottesdienst feiert. Für mich hat Jesus gelitten. Meine Sünden hat er abgebüßt. An meiner Statt ist er gestorben. Und ich will gern gestehen, dass ich bis heute auf diese Gewissheit, auf diesen Glauben nicht verzichten kann und möchte, dass er sein Leben als Lösegeld für viele gegeben hat, auch für mich, dass die Strafe auf ihm liegt, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden geheilt sind. Das ist einer der wunderbarsten Inhalte des christlichen Glaubens und ich müsste ja eigentlich für alles, was ich selbst verbockt habe, gerade stehen, aber das kann ich gar nicht. Für meine Fehler könnte ich niemals vollständig Wiedergutmachung leisten. Und genau da kommt Gott ins Spiel mit dem Wunder seiner Gnade. Ich muss nicht mehr alles auf mich nehmen. Ein anderer, Jesus Christus, hat stellvertretend alles auf sich genommen für mich. Und ich bin frei. Natürlich wird dieser Gedanke, Jesus habe stellvertretend für uns am Kreuz unsere Schuld Gott gegenüber getilgt, ebenfalls seit Paulus, ebenfalls über 2000 Jahre lang mit guten Gründen heftig kritisiert. Vor allem mit drei Gründen. Wie kann Gott den Tod seines eigenen, unschuldigen Sohnes verlangen? Und kann überhaupt jemand anders für meine Verfehlungen bezahlen? Schließlich, wer außer den Opfern meiner Taten darf mir überhaupt vergeben? Eine eigene Predigt würde nicht ausreichen, diese Fragen zu diskutieren. Ganze Bücher haben es nicht geschafft, sie auszuräumen. Ich will das deshalb heute auch gar nicht erst versuchen. Ich will euch heute aber quasi als Vorbemerkung zum Kommenden vor allem dies mitgeben. Der Gedanke der Stellvertretung Christi, seiner Stellvertretung für mich vor Gott, ist für mich trotz aller Fragen einer der tröstlichsten Inhalte des christlichen Glaubens. Wenn es um Jesus geht, wird es auch für mich grundsätzlich. Aber nicht nur für mich. Auf der Ebene dieser Szene auf zwei Bühnen, die wir gerade verfolgen konnten, wird es grundsätzlich für alle handelnden Personen, für die Priester, für den Statthalter, für die Massen, aber auch für die, die im Hintergrund stehen und tunlichst nicht bemerkt werden wollen. Die Evangelien zeichnen sie in den grellsten Farben, den geldgierigen Verräter, den maulhältigen Angsthasen, den kriminellen Terroristen. Sie alle stehen da vor dem oder im Prätorium exemplarisch. Exemplarisch. Als Chiffren und Typen menschlicher Möglichkeiten. Und das einzige Exemplar Mensch, das diesen Test der Menschlichkeit besteht, ist ausgerechnet der, der am Ende den Platz verlässt als Dead Man Walking. Wenn es um Jesus geht, wird es also exemplarisch. Das ist zuerst für die Religionsmächtigen der Fall, die ihn in aller Herrgottsfrühe vom Palast des Hohen Priesters aus, wo sie ihm in der Nacht einen kurzen Prozess gemacht hatten, zum Palast des römischen Statthalters bringen. Gerecht sollte dieser Prozess nie sein. Er hätte nach rabbinischem Recht niemals in der Nacht stattfinden dürfen. Die Belastungszeugen widersprechen sich. Der Angeklagte schweigt weitgehend, aber der Klüngel um den amtierenden Hohenpriester Kaiphas und seinen Vorgänger und Schwiegervater Hannas, der zwar von den Römern abgesetzt worden war, aber im Hintergrund immer noch kräftig die Fäden zog, hatte das Urteil längst vor Prozessbeginn gefällt, schuldig der Gotteslästerung. Zu bedrohlich, dieser unangepasste Charismat für ihre eigene religiöse Wichtigkeit. Zu unberechenbar seine Botschaft der unerschöpflichen Liebe Gottes. Zu absurd die Vorstellung, ein Mensch könne Gott in Person repräsentieren. Die beiden hohen Priester sind wohl große Fische im kleinen Teich. Aber wenn sie im großen Teich schwimmen, werden sie sofort wieder zu ganz kleinen Tierchen. Exemplarisch stehen sie für eine uralte, aber noch heute aktuelle Form der Pervertierung von Religion und Glaube, nämlich als Instrument zum Machterhalt, als Mittel zur Gedankenkontrolle und als Möglichkeit zur normativen Deutung von Lebensentwürfen. Liebe Schwestern und Brüder, wer nämlich den Glauben von Menschen kontrolliert, kontrolliert ihre Werte. Wer die Werte von Menschen kontrolliert, kontrolliert ihre Taten. Und wer ihre Taten kontrolliert, kontrolliert ihr Leben. Große Kontrollfrische sind diese hohen Priester. Aber eben nur im kleinen Teich. Für ein Todesurteil brauchen sie den weltlichen Arm. Und so schleppen sie Jesus vor die Burg des Pilatus. Ironie der Geschichte, sie betreten das Haus des Heiden Pilatus nicht. Das würde sie religiös unrein machen. Andererseits haben sie kein Problem damit, dass dieser Heide Pilatus für sie die Drecksarbeit macht. Wenn es um Jesus geht, wird es exemplarisch. Das ist besonders der Fall im Fall des Pontius Pilatus, dessen Name es neben dem der Maria bis ins Glaubensbekenntnis geschafft hat. Und da steht er bis heute als Exemplar des zynischen Machtpolitikers. Der Statthalter hat Roms Interessen durchzusetzen. Ressourcen, Handel, Steuern, Sicherheit. Religiöse Debatten zählen nicht dazu. Solange Religion nicht in revolutionäre Gewalt mündet. Und jetzt stellen Sie sich diese Pendeldiplomatie vor. Der Inhaber der obersten Kolonialgewalt läuft zwischen drinnen und draußen hin und her, weil die Religionsmächtigen sein Haus nicht betreten, aber andererseits auch nicht das Feld räumen wollen. Pilatus kennt Jesus nicht und er kennt nicht den Konflikt, der da ausgetragen wird. Deshalb fokussiert er seine Ermittlungen auf den Königstitel. Der kommt einer Bedrohung von Roms Interessen am nächsten. Doch nachdem Jesus andeutet, dass Pilatus vielleicht manipuliert werde, fragst du das von dir aus oder haben andere dir das über mich gesagt? Wird Pilatus klar, dass der Konflikt vielleicht tatsächlich auf der religiösen Ebene zu suchen und dort auch wohl zu diskutieren wäre? Was ist Wahrheit? Fragt er. Aber der Machtstratege und Geopolitiker ist keiner, der an Wahrheit im theologischen oder auch nur im faktischen Sinn irgendein Interesse hätte. Wahrheit oder alternative Fakten, das ist ihm einerlei. Solange das, was dabei herauskommt, den Interessen Roms dient. Und um die Gemüter zu beruhigen, schlägt er eine Amnestie vor. Der Vorschlag geht nach hinten los. Das Volk fordert Amnestie für einen verurteilten Verbrecher gegen den Staat und der Tyrann gewährt sie, aber auch das ohne Erfolg. Und merkt, aus dieser Sache komme ich nur heraus, wenn ich den Unschuldigen der Staatsräson opfere. Kein größeres Problem für den Statthalter. Und so steht Pilatus exemplarisch für ein rein interessengeleitetes Politikverständnis ohne Wertebasis. Der autoritäre Oligarch, für den Menschen, Grenzen, Anstand nur Mittel zum Zweck des Machterhalts und der Gewinnmaximierung sind. Wenn es um Jesus geht, wird es exemplarisch. Das gilt schließlich und vor allem für die gröhlenden Volksmassen. Jesus drinnen muss ihr Geschrei gehört haben und womöglich hat er daran gedacht, wie dieselben Menschen 5 Tage zuvor ihm zugejubelt hatten, als er nach Jerusalem kam. Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn nicht überantwortet. Es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Nicht diesen, sondern Barabbas, so brüllt die Masse und weiter und schlimmer. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Und schließlich lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist verdichtete Aggression. Und weil der Evangelist Johannes nicht müde wird, fast jedes Mal zu betonen, dass so die Juden sprechen, ist das auserzählter Antisemitismus. Und es ist einer der schrecklichsten Sündenfälle der christlichen Theologie und der Kirche, dass diese Stellen aus dem Johannesevangelium neben anderen jahrhundertelang als Rechtfertigung für grausige Pogrome an jüdischen Menschen herhalten mussten. Ja, geradezu zur Begründung einer Pflicht zur Judenverfolgung missbraucht wurden. Womöglich waren diese Sätze schon vom Johannesevangelisten selbst antijüdisch gemeint und abgezielt. Manche Ausleger bestreiten das. Aber wie auch immer, wir heutigen Christinnen und Christen müssen diese judenfeindlichen Tendenzen im Text der Evangelien benennen und alles dafür tun, dass sie nicht absichtsvoll oder unüberlegt reproduziert werden. Auch der große Johann Sebastian Bach war nicht frei von dieser Gefahr. So wie er diese Sätze vertont hat, sind sie nicht nur neutraler Evangelientext. Sie sind auskomponierter Hass. Ich kann Ihnen das im Einzelnen musikalisch jetzt nicht ausführen, aber man spürt doch, wie man ins Zittern kommen kann, wenn man diese Musik hört, ob der Grenzenlosigkeit dieses Stotterns, Steigerns, Geiferns. Ich weiß, dass manche von euch Sängerinnen und Sänger am Anfang der Probenarbeit gar keine Lust hatten, wochenlang den aufgewühlten Mob zu spielen. Und ich kann das gut verstehen. Allerdings, der Mob ist aufgehetzt. Das wird nicht ohne Einpeitscher gegangen sein. Die wussten, was sie tun. Die Masse dagegen weiß es eigentlich nie. Sie wird manövriert, sie wird benutzt. Hier vor dem Prätorium erliegt diese Masse, so wird man nach Palmsonntag sagen müssen, sogar einer Massenpsychose. Totaler Realitätsverlust. Einer von ihnen, indem sie selbst gerade noch den Messias gesehen hatten, der Menschen heilte, auch wenn gerade Sabbat war, der Jairi Töchterlein aus dem Tod gerufen hatte, der ihre leprösen Verwandten in die Familien reintegriert hatte und der die Geschichte vom barmherzigen Samariter erfand, der von Gottes unbedingter Zuwendung zu den Schwächsten sprach, ausgerechnet der soll ein todeswürdiger Heretiker sein. Grotesker kann ein Irrtum nicht werden. Und so stehen sie da, die Menschen vor dem Prätorium, nicht als Jüdinnen und Juden, nein, sondern als manipulierte, irregeführte und aufgehetzte Exemplare der Gattung Mensch. Als warnendes Beispiel dafür, was blinde Gefolgschaft aus einer Masse machen kann. Liebe Schwestern und Brüder, es kommen Menschen im Leben, da werden unsere letzten Loyalitäten getestet. Als dieser Moment kam, waren die Mächtigen der Religion nicht bei Gott, sondern bei sich. Als der Moment kam, waren die Mächtigen der Politik nicht bei Gott, sondern beim Imperium. Als der Moment kam, waren die Massen des Volkes nicht bei Gott, sondern bei der Lust am Leiden. Wenn nur eine dieser Mächte widerstanden hätte, wäre nichts von all dem passiert. Der Messias hätte gelebt. Hochmut ist allerdings nicht angebracht. Denn mit den Priestern, den Politikern, den Massen, auch mit Judas und Petrus und Barabbas stehen wir alle vor dem Prätorium. Genauer gesagt, sie alle stehen dort exemplarisch für uns. Und der einzige Mensch, der in diesem Moment ganz bei Gott und gerade so ganz bei sich war, der exemplarische Mensch, ist der, der gleich den Platz verlässt als zum Tode Verurteilter. Wir anderen, wir alle anderen, gehen weiter unserer Wege und brauchen so dringend die Gnade des Gottes Jesus Christus, der sterbend auch für uns betet: Vergib ihnen. Sie wissen so oft nicht, was sie tun. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.